Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus Psalm 55, den 23. Vers. Da heißt es: Wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Es gibt in unserer Zeit viele Menschen, und es scheinen immer mehr zu werden, die unter den verschiedensten Arten von Depressionen leiden. Das Wort Depression hat seinen Ursprung im Lateinischen und ist abgeleitet von dem Wort für Niederdrücken. Menschen also, die unter Depressionen leiden, sind solche, die belastet sind, niedergedrückt werden durch irgendwelche Bürden, die auf ihnen liegen. Oft sind Menschen einfach niedergedrückt, weil sie mit den alltäglichen Belastungen, mit den Pflichten, die der Alltag mit sich bringt und denen sie sich nicht einfach so entziehen können, nicht mehr fertig werden. Sie fühlen sich einfach überfordert, können nicht mehr recht froh werden, was ihnen natürlich auch die Zuversicht raubt. Die Zuversicht auch gerade im Blick auf die Zukunft. Und ein Blick in die Psalmen bestätigt uns darin, dass auch die Gläubigen, also solche, die an Jesus Christus glauben, mit solchen seelischen Zuständen zu tun haben können. Hier sehen wir, so sagt Luther, also in den Psalmen, sehen wir allen Gläubigen ins Herz. Deshalb sind die Psalmen ja auch immer wieder so tröstlich für uns. Sie spiegeln im Grunde genommen das wider, was auch uns in unseren Herzen immer wieder bewegt. Was uns traurig macht, was uns froh macht und was uns die Herrlichkeit Gottes immer wieder offenbar macht. Hier sehen wir allen Gläubigen ins Herz. In unserem Psalm schauen wir David, der diesen Psalm gedichtet hat, ins Herz. Er litt sehr unter den notvollen Zuständen, den notvollen moralischen Zuständen in Jerusalem. Er spricht von Frevel, von Betrug, von Gewalttat, die ihn in große innere Angst versetzten, sodass er am liebsten an einen einsamen Ort geflohen wäre, um dem gottlosen Treiben zu entgehen. Wir kennen solche notvollen Zustände der Seele aus eigener Erfahrung, möchten uns manchmal von allem gerne zurückziehen. Ich lese einmal die ersten Verse aus diesem Psalm. Da haben wir einen Einblick in das, was den Psalmisten, was David so bewegte. Gott, höre mein Gebet und verbirg dich nicht vor meinem Flehen. Merke auf mich und erhöre mich, wie ich so ruhelos klage und heule, da der Feind so schreit und der Gottlose mich bedrängt. Denn sie wollen Unheil über mich bringen und sind mir heftig Gram. Mein Herz ängstet sich in meinem Leibe und Todesfurcht ist auf mich gefallen. Furcht und Zittern ist über mich gekommen und Grauen hat mich überfallen. Ich sprach: O, hätte ich Flügel wie Tauben, dass ich wegflöge und Ruhe fände. Siehe, so wollte ich in die Ferne fliehen und in der Wüste bleiben. Ich wollte eilen, dass ich entrinne vor dem Sturmwind und Wetter. Mache ihre Zunge uneins, Herr, und verwirre sie, denn ich sehe Frevel und Hader in der Stadt. Das geht Tag und Nacht um auf ihren Mauern, und Mühsal und Unheil ist drinnen. Verderbnis regiert darin, Lügen und Trügen weicht nicht aus ihren Gassen. Da haben wir einen Eindruck und bekommen wir einen Eindruck von dem, was sich damals abgespielt hat, besonders eben auch in Jerusalem. Und manche beziehen ja diesen Psalm auf die Zeit, da Absalom, der Sohn Davids, einen Aufruhr anzettelte und David dann schließlich auch fliehen musste aus der Stadt. Am meisten bereitet ihm aber nicht die Feindschaft Außenstehender Not. Also solche, die im Grunde genommen mit Gott wenig zu tun haben wollen, die er hier auch als gottlos bezeichnet. Das war nicht die eigentliche Not, die ihn bewegte, sondern aus den eigenen Reihen gab es offensichtlich jemanden, der ihm in den Rücken fiel. Jemand, mit dem ihn eine innige Freundschaft im gemeinsamen Glauben und Erleben verbunden hatte. Es könnte, wenn wir einigen Auslegern folgen und diesem Psalm auf diese gerade erwähnte Zeit beziehen, es könnte Ahitophel gewesen sein, ein ehemaliger Berater Davids, der ihn dann im Stich ließ, der überlief auf die Seite Absaloms. Lampater schreibt dazu, eine furchtbare Enttäuschung mit einem bestimmten Menschen, der einmal sein Freund war, hat seine Seele zutiefst verwundet. Wenn uns ein Mensch besonders nahe steht und wir dann von ihm schwer enttäuscht werden und wir unter seinem Verhalten zu leiden haben, dann ist das besonders schmerzlich. David spricht davon in den Versen 13 bis 15. Wenn mein Feind mich schmähte, wollte ich es ertragen. Wenn einer, der mich hasst, groß tut wider mich, wollte ich mich vor ihm verbergen. Aber nun bist du es, mein Gefährte, mein Freund und mein Vertrauter, die wir freundlich miteinander waren, die wir im Gotteshaus gingen inmitten der Menge. Das muss also David ganz besonders große Not bereitet haben. Und in dieser Situation fleht er zu Gott und ermutigt sich selbst und ermutigt auch andere dazu, seine bzw. ihre Not auf den Herrn zu werfen. Da haben wir eben dieses wunderbare Wort, das sicherlich auch schon manchen unter uns getröstet und gestärkt hat. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Und genau das sollten auch wir immer wieder praktizieren. Welch eine Not es auch immer sein mag, die uns niederdrücken will, was es auch immer sein mag, wirf dein Anliegen auf den Herrn. Wirf es auf den Herrn, lass es nicht auf dir selbst liegen, sondern wirf es auf den Herrn. Er will mit dir beladen sein. Es gibt ein schönes Wort im Alten Testament, das das so zum Ausdruck bringt, dass Gott sich unsere Lasten annehmen will. Ich will mit dir beladen sein. Das ist Gottes Wille. Und dann sollten wir auch unsere Lasten auf ihn abwälzen und unsere Anliegen auf ihn werfen. Wenn er uns dazu einlädt, wenn es sein Wille ist, wenn es sein Verlangen ist, dass wir entlastet werden, dann sollten wir ihm auch darin vertrauen und ihm darin auch folgen. Nun, es gibt die verschiedensten Nöte, die uns belasten können, die bei uns Depressionen, nennen wir es einmal so, Depressionen verursachen können. Wir können nicht auf alle einzelnen Anliegen jetzt eingehen. Wir denken beispielsweise an Krankheitsnöte, mit denen wir es ja immer wieder zu tun haben. Nicht nur die Älteren unter uns, auch die noch etwas jünger sind, haben schon damit zu tun und haben immer wieder Probleme mit irgendwelchen körperlichen Leiden. Wir wollen darauf jetzt nicht näher eingehen. Natürlich dürfen wir solche Nöte auf den Herrn werfen. All das, was damit verbunden ist, ihm anbefehlen, von uns abwälzen, auf ihn legen, ja auf ihn werfen. Oder wir denken an materielle, an finanzielle Probleme, die Einzelne haben können, die ihnen große Not bereiten können. Auch sie dürfen wir auf den Herrn werfen. Wirf dein Anliegen auf den Herrn. Wir wollen nicht näher auf die verschiedensten Anliegen eingehen, aber das berücksichtigen, was David hier in Sonderheit so bewegt hat. Und das waren zunächst einmal die gottlosen Zustände in Jerusalem. Er spricht ja hier, wie wir schon sagten, von den Gottlosen. Und das ist erstaunlich im Leben Davids. Er hat ja viele Fehler gemacht. Er hat schwer gesündigt, das wissen wir aus seiner Lebensgeschichte. Aber eines hat er nie getan. Er hat nie Götzendienst getrieben. Er hat sich niemals anderen Göttern zugewandt. Sondern es ging ihm immer im Entscheidenden um die Ehre und Verherrlichung des Gottes Israels. Das ist das Besondere an David und deshalb war er ein Mann nach dem Herzen Gottes. Trotz all seiner Fehler, trotz all seiner Unvollkommenheit und Gott hat seine Gnade ja immer wieder darüber ausgebreitet. Hat ihm vergeben, hat ihm einen neuen Anfang geschenkt und bei Gott gibt es, und beziehen wir es mal auf das Evangelium von Jesus Christus, immer die Möglichkeit eines neuen Anfangs. Das ist großartig. Das gilt nicht nur dem Einzelnen persönlich, sondern das gilt auch für Ehen, für Familien, für Beziehungen, die wir haben außerhalb der Familie, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft. Es gibt immer wieder die großartige Möglichkeit, einen neuen Anfang zu machen. So hat Luther das auch einmal ausgedrückt. Gott ist ein Gott der neuen Anfänge. Und so war das auch im Leben Davids. Das Besondere an ihm war eben, dass er all das, was sein Leben ausmachte, immer wieder in Bezug zu Gott setzte. Sein Verhältnis zu Gott, das war ihm das Entscheidende. Deshalb auch diese starke Aussage im Psalm 51 in diesem Bußpsalm, an dir allein habe ich gesündigt und Unrecht vor dir getan. Obwohl er sich schwer an Menschen versündigt hatte, war doch die Beziehung zu Gott das Erste, was ihn bewegte. An dir allein habe ich gesündigt und Unrecht vor dir getan. Und das mag ihm eine ganz, ganz große Not gewesen sein, dass dort in Jerusalem, in der Stadt Gottes, solche gottlosen Zustände herrschten. Und da weiß er sich nicht anders zu helfen, als diese ganze Last auf Gott zu werfen. Wirf dein Anliegen auf den Herrn. Ihr Lieben, wenn man das jetzt einmal auf unsere Zeit bezieht, was sollen wir sagen zu den Zuständen in dieser Welt? Aber das ist ja nicht das Erste, was uns bewegen sollte. Die Menschen ohne Christus gehen ihren Weg, mal moralisch besser, mal moralisch schlechter und wir leben in einem Sumpf der Sünde in unserer Zeit. Das sagen sogar Menschen, die mit Gott und mit Christus gar nichts zu tun haben wollen. Ich will da jetzt kein Zitat nennen aus einer Zeitschrift, die weit verbreitet ist in Deutschland, wo das eben auch zum Ausdruck gebracht wurde, dass wir uns in einem moralischen Sumpf befinden, sondergleichen. Wir wollen gar nicht denken an die Welt, wie wir sagen, die Welt draußen. Ja? Also wir meinen damit die Menschen, die ohne Christus außerhalb der Gemeinde Jesu ihren Weg gehen, sondern was uns interessiert in der Hauptsache, ist der Zustand der Gemeinde Jesu selbst. Und ich denke mal, das ist das Hauptproblem. Das sollte uns Not bereiten. Und es sollte niemand unter uns an dieser Sache einfach unbeteiligt vorbeigehen, sondern jeder sollte unter uns ein Stück weit leiden unter dem kraftlosen, geistlich kraftlosen Zustand der Gemeinde Jesu in unseren Tagen. An dem geistlichen Niedergang, den wir überall beobachten und vor dem auch wir hier bei uns in unserer kleinen Schar nicht von vornherein gefeit sind. Ihr Lehren aller Art und der selbstbezogene Geist dieser Welt, dieser auch oftmals fromme Ego-Trip, hat in den Reihen der Gemeinde Jesu Einzug gehalten. Wir leiden darunter. Wir leiden auch darunter, dass wir selbst so wenig Fortschritte machen in unserem geistlichen Leben, in unserem Glaubensleben. Wir schauen nicht nur auf die anderen, auf die Brüder und Schwestern im Glauben, sondern wir schauen auch auf uns selbst. Wie steht es da mit uns? Und das kann uns manchmal große Not machen. Und dann heißt es hier, wirf dein Anliegen auf den Herrn. Sei nicht verzweifelt, sei nicht mutlos, resigniere nicht, zieh dich nicht von allem zurück, was dir Not bereitet, sondern wirf dein Anliegen auf den Herrn. Der wird dich versorgen, er wird dich aufrechterhalten und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Das ist zunächst einmal das Hauptanliegen, so denke ich, was David hier bewegt hat. Ja, und dann kamen eben die persönlichen Beziehungen zu Menschen, die ihm große, große Not bereiteten. Und das kann auch für uns eine große Not sein, immer wieder aufs Neue, eine große Belastung bis hin zu wirklichen, echten Depressionen, dass wir mit Menschen nicht mehr klarkommen. Und es ist ja einfach so, seit dem Sündenfall sind wir schwierig, alle miteinander. Nicht nur sündig, durch und durch, von Natur aus, deshalb brauchen wir Vergebung, deshalb brauchen wir Erlösung durch das, was der Herr Jesus am Kreuz für uns getan hat, sondern wir sind an sich in unserem Charakter immer wieder schwierige Leute und so unterschiedlich. Und das, was eigentlich ein Segen sein sollte, nämlich die Unterschiedlichkeit in den Charakteren, in den Begabungen, in den Fähigkeiten, das wird oftmals zu einem großen Problem. Die anderen sind ebenso anders als wir. Und daran stoßen wir uns manches Mal. Und wir sind ebenso anders als sie und darum stoßen sie sich oftmals an uns. Das ist ein großes Problem. Und dann gibt es tatsächlich solche Situationen, wie David sie hier erlebt hat. Es gab Menschen, die ihm feindlich gegenüberstanden, die ihn geradezu hassten. Obwohl sie zur Stadt Gottes gehörten. Und das ist etwas ganz Schlimmes, wenn das geschieht in der Gemeinde Jesu, dass Menschen böswillig agieren, böswillig reden über andere, ihnen falsche, bösartige Unterstellungen machen und dergleichen. Fakten verdrehen, das gibt es ja nicht nur außerhalb der Gemeinde Jesu, das gibt es ja auch innerhalb der Gemeinde Jesu. Da wollen wir uns gar nichts vormachen. Nicht umsonst gibt es so viele Spaltungen auch. So viele in der Gemeinde Jesu, die auseinandergehen. Und nicht immer ist das klar, zu sagen, wer nun schuldig ist und wer nicht schuldig. Oftmals sind es beide Seiten, die Schuld auf sich laden. Aber es gibt eben auch die Situation, dass einem Menschen wirklich ohne Grund Unrecht geschieht. Und das musste David hier erfahren. Wir müssen das einmal sehen in dem Psalmen. Erklärt David sich immer wieder als ein Sünder und bekennt seine Sünde vor Gott. Er sagt, meine Sünden sind mehr als Haare auf meinem Kopf. Er beschönigte sein Leben nicht und seinen Charakter nicht, sondern er lebte immer wieder von der Vergebung und von der Gnade Gottes, von nichts anderem. Und doch sagt er an einer Stelle, Recht muss doch Recht bleiben. Und dann spricht er einfach auch immer wieder von der Bosheit seiner Feinde, die ihm Unrecht zufügten. Und das müssen wir halt auch immer wieder ganz nüchtern auseinanderhalten. Auf der einen Seite ist jeder von uns ein Sünder, aber auf der anderen Seite gibt es Situationen, da tut jemand dir ganz willig und ganz bewusst Unrecht. Und das darfst du auch so sehen. Das wollen wir auch nicht beschönigen. Weder unsere Art wollen wir beschönigen, noch die Art der anderen wollen wir beschönigen. Es gibt da übrigens auch eine falsche Demut, nicht nur im persönlichen Bereich, sondern auch im Blick auf die Gemeinde Jesu insgesamt, dass man meint, man müsse sein eigenes Nest beschmutzen und die eigenen Geschwister schlecht machen vor den anderen, wenn man über uns herzieht und schlecht über uns redet. Natürlich, wir haben alle unsere Schwächen und wer will schon davon reden, dass wir eine perfekte Gemeinde wären? Das wäre ein glatter Hohn, das zu behaupten. Jeder Einzelne von uns ist ein Teil einer sündigen Gemeinschaft, die ausschließlich von der Gnade Jesu lebt, ausschließlich von ihm und die gerne zur Verherrlichung Gottes da sein möchte. Das wollen wir auch nicht in Abrede stellen, wenn man sagt, ja schau mal da bei euch und schau mal da bei euch. Aber wir wollen auch nicht den Fehler machen und unser Nest beschmutzen aus einer falsch verstandenen Demut heraus. Das wollen wir auch nicht. Sondern da wollen wir auch unsere Hand halten über unsere Geschwister. Und wollen zugeben, da ist manche Schwäche bei uns allen. Aber dann wollen wir auch unsere Gemeinde schützen. Das habe ich immer getan in der Vergangenheit, wenn irgendwie schlecht geredet wurde über unsere Gemeinde. Ich habe immer versucht, meine Hand darüber zu halten. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, wenn Not da ist, geistliche Not in der Gemeinde Jesu, aus von außerhalb Anfechtungen, Anfeindungen. Oder wenn innerhalb der Gemeinde Probleme und Schwierigkeiten sind, wenn wir leiden unter der geistlosen Kraftlosigkeit der Gemeinde Jesu, wirf dieses Anliegen auf den Herrn, damit du innerlich wieder zur Ruhe kommst und Zuversicht hast im Blick auf das, was Gott zu tun vermag. Was Gott zu tun vermag, nicht was wir zu tun vermögen. Es heißt, wirf dein Anliegen auf den Herrn. Das wollen wir jetzt einmal dick unterstreichen. Es ist sicherlich nicht verkehrt, wenn wir hin und wieder unsere Not mit einem Menschen, zu dem wir Vertrauen haben, teilen. Und das kann uns eine große Hilfe sein in der Bewältigung einer niedergedrückten, einer depressiven Stimmung. Aber lasst uns dabei niemals vergessen, dass der Herr immer unsere erste Ansprechperson ist. Er ist immer unsere erste Adresse. Auch wenn Gott uns Menschen zur Seite stellt, die uns eine Hilfestellung geben können in mancherlei Fragen und Problemen, Gott ist immer der Erste, an den wir uns wenden sollten. Wir wenden uns mit unserem Kummer zunächst und zuerst an unseren Herrn. Er will in allen Dingen den Vorrang haben. Ja? So heißt es auch im Kolosserbrief. Auf dass er, nämlich Christus, in allen Dingen den Vorrang hat. Wollen wir also unserem Gott in Christus Jesus die Ehre geben, ihm allein, indem wir unser Anliegen auf den Herrn werfen. Es heißt hier, wirf. Es heißt hier nicht, lege behutsam, sondern wirf. Es handelt sich dabei um eine sehr entschlossene Haltung. Ja, um eine Haltung oder Handlung, die Energie braucht. Wenn wir einen Gegenstand von uns werfen, dann haben wir ihn nicht mehr, dann sind wir ihn los und das kostet oft Anstrengung. Es sei denn, ja, dass wir ihn wieder an uns nehmen, so sind wir wirklich die Sache los, wir sind ihrer ledig. Wir haben sie auf Gott geworfen und er hat sich ihrer angenommen, dieser Angelegenheit. Manchmal nehmen wir die Dinge wieder auf, die uns bewegen, wie zum Beispiel, wenn wir einen Ball an die Wand werfen, der kommt wieder zurück, wir fangen ihn wieder auf, so machen wir das dann auch mit unseren Anliegen oft, mit unseren Sorgen und Nöten. Wir greifen sie wieder auf und belasten uns dann wieder selbst damit. Der bekannte Prediger Spurgeon sagt dazu, wir wollen sie abgeben, auf Gott werfen. Und zwar werfen, aber wir fangen sie gleich wieder auf. Dass sie uns wirklich abgenommen wird, dass sie nicht länger unsere Sache ist, damit rechnen wir oft gar nicht. Nun, dass sie nicht länger unsere Sache ist, das bedeutet ja nicht, dass Gott uns nicht auch in Bewegung setzen kann, etwas zur Regelung der Schwierigkeiten zu tun, in denen wir uns befinden. Er kann uns gute Gedanken schenken, er kann offene Türen geben. Und in diesem Sinne, wir müssen das fein auseinanderhalten, damit wir das richtig einordnen, in diesem Sinne hat der bekannte Evangelist Moody einmal gesagt, ich bete morgens um bestimmte Anliegen und anschließend, jetzt kommt es, helfe ich Gott dabei, meine Gebete zu erhören. Ja? Wir verstehen das recht. Ne? Das ist nicht damit ist nicht gemeint, dass Gott uns nötig hätte. Er macht alles letztlich ganz alleine. Er hat diese Welt alleine geschaffen. Er hat das Erlösungswerk in Christus ganz alleine geschaffen. Alles ist sein Werk und zwar ganz allein, was unser persönliches Leben angeht und auch was den Gang dieser Welt angeht. Und doch gebraucht er uns. Und das kann natürlich sein, dass wir unser Anliegen auf ihn werfen, auf unseren Herrn werfen und dass er uns dann lenkt und leitet, etwas zu tun. Aber es gibt auch Situationen, in denen wir gar nichts tun können. In denen wir ja sagen müssen, also ich weiß nicht, was ich tun soll. In denen uns die Hände gebunden sind, dann heißt es zu warten auf das Eingreifen Gottes. Wann können wir eigentlich wissen, dass wir unser Anliegen wirklich abgegeben haben, wirklich auf den Herrn geworfen haben? Wann können wir das eigentlich wissen? Gibt es ein Anzeichen dafür? Ich denke ja. Ich denke, ein wichtiges Kriterium dafür ist, dass ich danken kann dafür, dass Gott sich der Angelegenheit angenommen hat. Habe ich mein Anliegen wirklich auf den Herrn geworfen, dann weiß ich, er hat es angenommen und er kümmert sich jetzt darum. Er hat sich meines Anliegens angenommen. Dafür darf ich ihm jetzt schon danken. Auch wenn ich von seiner Hilfe noch nicht sehe, auch wenn ich nicht sehe, dass er handelt, dass er etwas unternimmt in meiner Angelegenheit. Ich darf ihn jetzt schon preisen und danken dafür, dass er sich der Sache angenommen hat. Das ist eine Glaubensstellung, die wir nicht immer sofort haben. Das wollen wir auch jetzt fairerweise, so möchte ich sagen, hinzufügen, damit nicht jemand unter Druck kommt und denkt, naja, mir gelingt das zurzeit nicht, mein Anliegen wirklich abzugeben, loszulassen. Ja? Das ist manchmal ein Prozess, der sich hinziehen kann. Nicht nur über Stunden, sondern über Tage, dass ich immer wieder diesen Versuch unternehme, meine Sache loszulassen und abzugeben. Es gelingt mir aber im Augenblick nicht. Dann bleib dabei, tu es immer wieder, bis zu diesem Augenblick, da du sagen kannst, so, jetzt bin ich wirklich die Sache los. Das ist ein Werk Gottes an deiner Seele. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Und dass du dann schon dafür danken kannst, dass der Herr für dich sorgen wird. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen. Das ist eine feste Zusage, die wir hier haben in diesem Vers und die wir im Glauben, im Namen Jesu auch für uns persönlich in Anspruch nehmen dürfen. In jeder Hinsicht will der Herr für uns, für dich ganz persönlich Sorge tragen. In jeder Hinsicht. Wir wollen also unserem großen, allmächtigen Gott vertrauen, auch in Situationen, auf die wir keinen Einfluss ausüben können. Und ich möchte es einmal ganz klar sagen, es ist eine Schande. Es ist nicht nur traurig, sondern es ist eine Schande, wenn wir dem nicht vertrauen, der für uns Sorge trägt wie kein anderer. Er ist es doch letztlich ganz alleine, der ein Herz für uns hat, das blutet, das uns liebt, das sich um uns kümmert. Als die Jünger sich in Seenot befanden und ihr Herr auf dem Heck des Bootes auf einem Kissen lag und schlief, da weckten sie ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Das heißt, kümmert es dich nicht? Liegt dir denn gar nichts daran, dass wir in großer Not sind? Ist dir das eigentlich egal? Macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Bedenken wir einmal, was das bedeutet, ja? Unfassbar, dieser Vorwurf. Wir, ihr Lieben, sind natürlich zu vornehm, um das so auszusprechen, ja? Da scheuen wir uns davor. Und doch immer dann, wenn wir unser Vertrauen nicht auf unseren Herrn setzen, auf sein Wort, auf seine Verheißungen, die in Christus Jesus Ja und Amen sind, immer dann, wenn wir verzagen und uns unterkriegen lassen von der Sorge, dann ist das nichts anderes, als dass wir sagen damit in unserer Gesinnung, damit bekennen, Herr, du kümmerst dich nicht um uns, du sorgst nicht für uns. Offensichtlich ist dir unser Ergehen egal und gleichgültig. So spricht der Kleinglaube. Das ist die Gesinnung des Kleinglaubens und das ist die Gesinnung des Unglaubens. Nun, David wusste offensichtlich trotz seiner inneren Zerrissenheit und Angst, dass es keine Lösung für ihn war, sich an einen einsamen Ort zurückzuziehen. Er äußert die Zuversicht, dass Gott ihm vor all seinen Feinden trotz ihrer Überzahl Ruhe bereiten würde. Ich lese dazu den 19. Vers. Er erlöst mich von denen, die an mich wollen und schafft mir Ruhe, denn ihrer sind viele wider mich. Schon allein das tröstet uns gewaltig, auch wenn die äußeren Umstände noch dieselben sind, ja, wenn sich nichts geändert hat und nichts in Bewegung ist, dass wir innerlich gestärkt werden. Und innerlich wieder das Gleichgewicht bekommen durch den Glauben an Christus und an sein Wort. Das ist schon etwas Großes. Und manchmal fragt man sich wirklich, ist das nicht auch vom Empfinden her seliger, glücklicher, wenn man sich auf Gottes Verheißungen stützt und man weiß, Gott hat sich der Sache angenommen, als wenn man es wirklich in der Erfüllung sieht. Also mir persönlich ist es manchmal so ergangen. Nichts war zu sehen, aber auch gar nichts. Aber ich hatte die Gewissheit und Gott steht zu seinem Wort. Und ich hatte Frieden darüber. Und das ist oft herrlicher, als wenn man schon eine Veränderung sieht. Irgendwann kommt dann die Veränderung, ganz gewiss, sie kommt. David hat also hier schon, obwohl noch nicht zu sehen war, von einer Veränderung seiner Situation Zuversicht gewonnen im Herzen. Und das ist wichtig, das ist entscheidend, dass wir darin zunächst einmal gestärkt werden durch den Glauben. Gott wird also Sorge für dich tragen, egal in welcher Not du dich zurzeit befindest. Wir wollen unsere Anliegen auf ihn werfen. Er hat, wie Luther sagt, einen starken Hals und Schultern, dass er es wohl tragen kann. Wunderbar. Gott will mit uns beladen sein, sagt die Schrift. Und Gott wird dafür sorgen, wir nähern uns langsam dem Ende, Gott wird dafür sorgen, dass wir nicht wanken werden und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Luther hat übersetzt mit, wird den Gerechten in Ewigkeit nicht in Unruhe lassen, nicht für immer in Unruhe lassen. Das ist schon eine wunderbare Sache, dass wir das wissen dürfen. Und wie wir es ja gerade auch gesehen haben, hier aus Vers 19, dass der Herr dafür sorgt, dass wir innerlich wieder zur Ruhe kommen und dann auch äußerlich erfahren dürfen, dass der Herr wunderbar eingreift und unserer Sache angenommen hat. Aber es geht noch darüber hinaus, wenn hier vom Wanken die Rede ist. Gott wird nicht zulassen, dass wir uns in der Not von ihm abwenden und nicht mehr danach trachten, ihn zu verherrlichen, auch gerade in der Not. Das wird Gott nicht zulassen und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Spurgeon sagt dazu, unsere schlimmste Furcht ist die, dass unser Leid uns vom Weg der Pflicht abbringen könnte. Darf ich da mal eine Zwischenfrage stellen? Ist das auch deine schlimmste Furcht? Oder geht es dir in der Hauptsache darum, dass dir in der Not geholfen wird? Das ist ja schon mal was, wenn man sich in seiner Not an Gott wendet, auch wenn es einem nur darum zu tun ist, dass man die Not los wird, dass einem geholfen wird. Aber ein Gotteskind sollte doch tiefer denken, oder nicht? Es geht doch auch im Blick auf unsere Not, um die Verherrlichung Gottes. Es geht doch darum, dass Gott sich verherrlichen will in unserer Situation. Und das ist eigentlich unsere schlimmste Furcht, dass wir nur noch die Situation, nur noch unsere Not, nur noch unser Leid im Auge haben und nicht mehr die Verherrlichung Gottes. Und es geht so weit, dass Menschen in großer Not und Anfechtung sogar ihr Vertrauen völlig über Bord geworfen haben und nichts mehr mit Gott zu tun haben wollten. Und da sagt hier David, wenn du wirklich ein Kind Gottes bist, wenn du wirklich zu ihm gehörst, dann wird Gott das nicht zulassen, dass der Gerechte in Ewigkeit wanken wird. Er wird nicht in Ewigkeit wanken. Das wird Gott nicht zulassen. Und da fragen wir uns jetzt zum Schluss, gilt uns denn überhaupt diese Zusage? Ich weiß nicht, ob jemand unter uns jetzt diesen Gedanken gehabt hat. Gilt mir eigentlich diese Verheißung? Wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen, wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Gilt mir denn persönlich die Verheißung? Da ist doch von den Gerechten die Rede. Bin ich denn gerecht? Ich komme noch mal auf Luther zu sprechen, der ja die Psalmen so geliebt hat. Im Leben Luthers gab es eine Zeit, wo das Wort Gerechtigkeit oder gerecht, und zwar im Blick auf Gott, im Blick auf sein Verhältnis zu Gott, ihm eine ganz, ganz große Not war. Es war für ihn das schlimmste Wort, das es überhaupt gab, weil er wusste, ich bin vor diesem heiligen Gott nicht gerecht und ich kann vor diesem heiligen Gott nicht bestehen. Ich bin ein zu großer Sünder. Er hat ja manchmal stundenlang gebeichtet, sodass das seinem Beichtvater manchmal zu viel wurde. Bis in die kleinsten Kleinigkeiten hinein. Und dass er dann sein Beichtvater zu ihm sagt, nun bring mir doch mal echte Sünden jetzt. Solch ein feines Gewissen hatte unser Luther. Und da war ihm das Wort Gerechtigkeit ein schreckliches Wort. Es verdammte ihn. Und dann kam der Tag, an dem es Gott gefiel, ihm das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus im Herzen zu offenbaren. Seit jener Zeit war ihm das Wort Gerechtigkeit das liebste und das schönste Wort, das es überhaupt gibt. Denn nun erkannte er, es handelt sich im Evangelium nicht um die Gerechtigkeit, die Gott von mir fordert durch sein Gesetz, durch seine Gebote, sondern es handelt sich hier um eine Gerechtigkeit, die Gott mir in Christus Jesus schenkt. Und zwar eine ewige Gerechtigkeit, eine beständige Gerechtigkeit, trotz meiner Sündhaftigkeit. Meine Schuld und Sünde rechnet Gott mir nicht mehr zu, er hat sie seinem Sohn zugerechnet. Und mir wird seine Gerechtigkeit, die vollkommene Gerechtigkeit des Sohnes Gottes, unseres Herrn Jesus zugerechnet. Es ist meine Gerechtigkeit, seine Gerechtigkeit ist meine Gerechtigkeit. Meine Sünde ist seine Sünde geworden. Er wurde für mich zur Sünde gemacht. Gerechtigkeit als eine von Gott geschenkte Gerechtigkeit in Christus Jesus. Ja, und da wurde ihm das Wort zum Liebsten. Und immer dann, wenn wir in die Bibel hineinschauen, haben es zu tun mit irgendeiner Verheißung, die geknüpft ist an eine Bedingung, an eine Voraussetzung, zum Beispiel daran, dass man gerecht ist hier. Dann sind wir mittendrin im Evangelium und sagen, jawohl, das habe ich in Christus getan. In Christus wird mir das alles zugerechnet. Und darum gehört mir diese Verheißung. Das wünsche ich uns so von Herzen, dass wir so mit der Bibel umgehen. Wir merken also, wie die Botschaft des Evangeliums, die Botschaft von der Glaubensgerechtigkeit, wie sie unser ganzes Glaubensleben umfasst und stärkt und zuversichtlich macht im Blick auf die Verheißungen, die uns im Wort Gottes gegeben sind. So gilt also auch mir, trotz meiner Unwürdigkeit in Christus Jesus, dieses Wort. Ich darf mein Anliegen auf den Herrn werfen, der wird mich versorgen und er wird mich als in Christus Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. So wollen wir es halten. Gott lässt die Seinen, wie Luther treffend sagt, wohl ein wenig ins Wasser sinken, aber er lässt sie nicht versinken. Das tut er nicht. Fürchte dich nicht, glaube nur. Ich schließe ab mit einigen Worten von Spurgeon und einem Liedvers. Wie steht es nun in diesem Augenblick? Gehst du allein in die Prüfungen des Tages oder der neuen Woche hinein, sollen deine armen Schultern wieder von der schweren Last niedergedrückt werden. Sei nicht töricht. Bring all deinen Kummer zum Herrn und lass ihn damit fertig werden. Wirf deine Last nicht nieder, um sie dann wieder aufzunehmen, sondern wälze sie auf den Herrn und lass sie liegen. Dann sollst du frei umhergehen, ein fröhlicher, entlasteter Christ, der das Lob seines großen Lastenträgers singt. Drum, so will ich's wagen, Herr, auf dein Gebot, all meine Sorgen, eigene und fremde Not, all mein heimlich Grämen, alles, was mich quält, dir ans Herz zu legen, der die Tränen zählt. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir preisen dich und loben dich für dein Wort, das du uns gegeben hast, das uns immer wieder stärkt und tröstet und zuversichtlich macht, uns immer wieder auch herausholt aus allen Depressionen, aus allem Niedergedrücktsein, aus aller Verzagtheit. So wollen wir es auch praktizieren im Namen Jesu. Wir wollen all unsere Anliegen auf dich wälzen, auf dich werfen. Du wirst uns versorgen. Du wirst uns nicht für immer in Unruhe lassen. Du wirst dafür Sorge tragen, dass wir bei dir bleiben und einmal deine Herrlichkeit schauen. Preis, Ehre, Dank und Anbetung sei dir. Amen.